Ja, ein Kind zu sein im Haus Gottes, ich glaube, das ist ein so viel größeres Geheimnis und so viel größerer Reichtum da drin liegt, als wir so auf den ersten Blick erkennen und sehen. Und ich glaube, in dem Moment, wenn wir irgendwo so eine erste tiefe Begegnung haben mit Gott, wenn wir die Errettung erleben, wenn wir so das erste Mal unsere Hoffnung auf Jesus setzen, unseren Erlöser, ich glaube, da ist es sehr oft was ganz Unmittelbares, was das Herz bewegt, das Innere mitnimmt. Ich bin irgendwie voll dabei. Ich merke, wow, hier ist was passiert. Ich bin Kind Gottes geworden. Da ist neues Leben in mir und das ist wirklich echt, das ist lebendig. Das ist genial, obwohl man von außen eigentlich noch gar nichts sieht. Es hat sich nur nichts verändert. Du hast keinen Dienst irgendwo in der Gemeinde, du hast gar nichts. Du bist einfach ein Kind von Gott geworden. Und da ist einfach was neu in dir, was lebendig in dir drin. Die Frage ist, ist die Beziehung immer noch so unmittelbar, wie sie vielleicht schon mal war, in deinem Herz drin? Ist es immer noch das Unmittelbare? Du merkst, ich werde geliebt von Gott mit der unfassbaren Liebe. Rainer hat von der Brücke geredet. Die Brücke ist Liebe. Und das ist doch die Brücke, die Gott durch Jesus, durch sein Kreuz gebaut hat zu uns. Er hat die Brücke schon gebaut und hat seine Liebe auf uns ausgeschüttet. Und genau da kann es ausgehen, dass von dem aus was überfließt. Und das ist auch gut und richtig, aber das soll nicht die Identität ausmachen, das, was wir tun, das, was wir leisten. Sondern wir sind doch definiert durch das, was Gott uns schenkt. Und trotzdem, glaube ich, geht uns das manchmal so leicht verloren und wir sehen das schon gar nicht mehr, leben da irgendwie vor uns hin. Und ich weiß nicht, warum bist du heute überhaupt da? Warum seid ihr hergekommen in aller Welt? Was hat euch hierher gebracht? Halt, weil es Sonntag ist. Vielleicht bei manchen. Ist halt Gewohnheit. Man kommt halt hierher. Das Aufstehen ist vielleicht unangenehm, aber naja, zwingen sie halt aus dem Bett. Manche schaffen es auch nicht. Da weiß dann doch nicht die Motivation. Aber was bringt dich hierher? Oder was lässt dich daheim im Bett liegen bleiben? Oder was lässt dich tun, was du tust? Und ich meine, Zachäus, der war angetrieben von einem ganz besonderen Wunsch, auf einen Baum hochzuklettern. Er wollte Jesus sehen. Er hat ein klares Ziel und das Ziel hat er auch erreicht. Er hat zwar bestimmt eigenartige Blicke geerntet von Umstehenden, aber er hat Jesus gesehen und Jesus ist zu ihm gekommen und hat mit ihm das Mahl genommen. Schau mal, das erinnert doch von wo heißt das? Im Sendschreiben an Laodicea heißt doch, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Und wer mir aufmacht, mit dem werde ich mich zu Tisch setzen. Da fängt Gemeinschaft an, wenn die Tür von deinem Herz aufgeht. Und es war schon eine Gemeinde, es waren Menschen, die schon irgendwie eine Stadt hatten mit Jesus. Die haben ja schon irgendwie geglaubt, da ist ja schon irgendwie was passiert. Aber dann kommt Jesus, macht eine Bestandsaufnahme, ich stehe vor der Tür. Ich kann mit dir gar keine Gemeinschaft leben. Und ich lese da so einen tiefen Schmerz raus von Jesus. Ich stehe vor der Tür. Wer steht denn schon gern vor der Tür und klopft an und keiner macht auf? Bei dem, für den er das Leben gegeben hat, sein eigenes. Wer steht gern schon bei jemandem, für den er alles gegeben hat, vor der Tür und kommt nicht rein? Kann keine Gemeinschaft mit ihm haben. Es ist nur noch eine äußerliche Form, die da ist, nur noch irgendwie ein Anstrich, irgendwelche Aktivitäten. Und das Herz hat sich schon lange verabschiedet und geht seinen eigenen Weg, ist getrieben von was auch immer das Herz antreibt. Und ich meine, es ist leicht zu sehen, also wenn wir mal so die Geschichte lesen, Volk Israel und so, Götzendienst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also früher war es für mich schon manchmal leicht unverständlich, so irgendwie, es macht doch keinen Sinn, die haben Wunder erlebt, Dinge gesehen und dann kurz danach, ach egal, wir bauen unser eigenes Ding, wir machen gehen unseren eigenen Weg. Aber ich glaube einfach nur, dass ein starker Unterschied von dem zu uns nicht das Herz ist, das dahinter steht, sondern einfach unsere Kultur. Dass bei uns halt einfach nicht mal so kulturell eine Tradition hat, sich irgendwas aufzustellen, so ein Klotz da, dem eine besondere Bedeutung zumisst. Und das ist was anderes. Was ist es dann? Vielleicht Haus, Auto, wie ich wahrgenommen werde von anderen Menschen. Ich meine, da haben wir ja mit unseren Medien super Werkzeuge, bewusst die Wahrnehmung, wie wir wahrgenommen, wie wir gesehen werden, zu formen. Und hinter jedem Tun, hinter jedem Gedanken, hinter jeder Handlung von uns selber lässt sich ein Gott entdecken. Wenn wir den Weg weit genug zurückgehen, warum tue ich, was ich tue? Was treibt mich an zu dem, was ich tue? Dann komme ich zu irgendeinem Ziel zurück. Okay, ich tue was für mein eigenes Ansehen. Warum will ich selber angesehen sein? Und es geht zurück bis hin der Weg und ich merke, ich habe einen Gott mir selber erschaffen. Ich bin mein eigener Gott. Ich lebe mein eigenes Ding. Ich habe mir einen Gott selber erschaffen. Irgendwas, das können so, so vielfältige Dinge sein. Und ich diene dem. Auf das richtet sich. Das ist so dass die höchste Priorität, die über einem Lebensbereich steht. Wo es darüber keine weitere Entschuldigung und Rechtfertigung gibt, warum ich tue, was ich tue. Es gibt keine weitere Erklärung mehr. Und das, was an dem Punkt steht, das ist für mich Gott. Damit es nicht mal weiter erklärbar ist, warum du tust, was du tust. Aber damit es sich zurückverfolgen lässt, okay, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Und ich merke, okay, das kommt aus dem raus, weil Gott mich beschenkt hat, weil Gott über meinem Leben steht, weil Gott mich versorgt mit seiner Liebe und die fließt aus, weil Gott mir eine Aufgabe gegeben hat in meiner Familie. Deswegen kümmere ich mich um die Dinge und deswegen tue ich, was ich tue. Oder Gott hat mir was geschenkt. Das müssen ja nicht alles, sag ich mal, so gesehen nützliche Dinge sein. Gott uns schenkt uns ja auch zum Genuss. Bei manchen Dingen kann ich sehen, okay, ich gehe zurück. Warum tue ich, was ich tue? Oh, okay, Gott hat mir was gegeben. Vielleicht ein Hobby, vielleicht eine Begabung, eine Leidenschaft gegeben. Einfach für mich zum Genuss. Und ich merke, das ist ein Geschenk von Gott und ich habe es von ihm angenommen. Das ist nicht, was ich mir selber genommen habe, mich selber mit meinem Herz dran festhalte. Sagt, das ist das Ding, das mein Leben lebenswert macht. Sondern ich merke, oh, das ist ein Geschenk von Gott. Ich merke das und ich lebe drin und ich freue mich drin und ich ehre Gott damit, indem ich es tue, indem ich Freude habe dran, indem ich dankbar bin, in dem, wo ich drin lebe. Und es ist eine Sache von Gott. Und Mensch neben mir kann es einer tun, exakt das Gleiche. Und für ihn hat es eine vollkommen andere Bedeutung. Es geht überhaupt nicht um die Sache, sondern es geht um dein Herz. Wo dein Herz dran hängt, wie dein Herz geprägt wird. Ich glaube, Gott ist ein riesiges Anliegen, uns da loszureißen von so einer Halbherzigkeit, von vor uns hinleben, ohne wirklich einen Plan zu haben, ohne zu wissen, wo es eigentlich hingeht. Und irgendwelche, Paulus schreibt, was sind nicht solche, die irgendwelche Luftschläge machen und da irgendwas tun und nicht mal wissen, warum sie tun. Sieht vielleicht christlich aus, aber du weißt nicht mal, was jetzt eigentlich wirklich jetzt von Gott ist, nicht ist. Was passiert eigentlich überhaupt hier? Und es ist alles so diffus und Gott will das nicht für uns. Gott will uns in einer Beziehung, in einer Freundschaft mit ihm, will er uns einen klaren Weg zeigen, will er uns zeigen, wo es hingeht, will er uns in einer Sicherheit leben lassen. Und Gott will, dass wir wirklich Entscheidungen treffen, dass wir wirklich klar sehen, wer ist eigentlich Gott. Letzten Sonntag war Raphael vorhin, hat was weitergegeben. Die Frage, wie lange noch? Oft wissen wir schon gewisse Dinge irgendwie und schieben es vor uns her und es kommt doch zu keinem Ende. Und dann ist die Frage, die ist bei mir sehr hängen geblieben, wie lange noch? Wie lange willst du es noch betreiben, das Ding, wo du eh schon weißt, es ist lang überholt und es ist was Neues dran? Und wann willst du endlich eine klare Entscheidung treffen? Bei mir hat mich das erinnert an die Geschichte von Elia. Die steht im, was ist das, 1. Könige 18. Ich lese mal einen Abschnitt, mal die komplette Geschichte, dann können wir vielleicht noch auf ein paar Details eingehen. 1. Könige 18, 21 bis 40. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn Jahwe der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber Baal, dann folgt ihm nach. Baal war das ein sehr populärer Gott, der in den ganzen umgebenden Völkern verehrt worden ist und wo auch Israel angefangen hat, ihn zu verehren. Und hat irgendwelche Bräuche, Traditionen von ihrer Umgebung übernommen, statt sich an das zu halten, was ihnen Gott gesagt hat: Betet mich allein an und haltet euch fern von den ganzen Götzen. Und hier ruft er auf, eben zu einer Entscheidung. Baal ist der Gott von den Nationen um sie herum. Und Jahwe, das ist der Gott, der ihnen Freiheit geschenkt hat, dass er aus dem Land Ägypten rausgeführt hat. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk: Ich allein bin übrig geblieben als Prophet Jahwes. Aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. Man gebe uns nun zwei Stiere. Sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihnen Stücke zerschneiden und aufs Holz legen. Aber sie sollen kein Feuer dran legen. Und ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen. Und auch ich werde kein Feuer dran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen Jahwes anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte: Das Wort ist gut. Und Elia sagte zu den Propheten des Baal: Wählt euch den einen Stier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer legt nicht dran. So nahmen sie den Stier, den man ihnen überlassen hatte, und richteten ihn zu. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an: Baal, antworte uns! Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte: Ruft mit lauterer Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen oder er ist auf Reise, vielleicht schläft er. Dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen hinabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei, bis zur Zeit, da man das Speisopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Da sagte Elia zum ganzen Volk: Tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar Jahwes wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort Jahwes geschehen war, als er gesagt hatte: Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen Jahwes. Und er zog rings um den Altar einen Graben, so breit wie vor 2 Maß Saat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Stier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte: Füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte: Tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte: Tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Jahwe, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Jahwe, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer von Jahwe herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Jahwe, er ist Gott. Jahwe, er ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen, packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Wo passiert es in unserem Leben denn, dass wir um einen Altar, um eine Sache rumtanzen, uns bewegen, tun und machen und es passiert nichts und wir haben keinen Erfolg und es ist eine Qual und es ist aussichtslos und hoffnungslos und ja, vielleicht ist der falsche Altar, der falsche Gott. Und deswegen passiert nichts, deswegen gibt es keine Antwort und schaut mal, mit welcher Ruhe, mit welcher Sicherheit Elia da vorgeht. Er steht einfach hin, er betet, weil er einen klaren Blick hat auf seinen Auftrag, auf das, was Gott ihm gegeben hat. Er ist in Ruhe und Gott antwortet, Gott bestätigt. Der Gott, der mit Feuer antwortet. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns selber stellen können. So, woher kommt es, das mich ernsthaft und wirklich belebt, das mich zum Brennen bringt? So, wo entdecke ich in meinem Leben, was das, oder was ist das in meinem Leben, das mich wirklich zum Brennen bringt, das mich entzündet, das eine Leidenschaft in mir weckt? Und ich glaube, das ist eine gute Frage, die sich zu stellen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir wirklich realisieren, wir bekommen das Feuer, die Leidenschaft von der Sache, bekommen wir von Gott. Weil das ist Gottes Ziel. Schaut, da hat er unseren Geist gegeben. Und der Geist, wie Feuerflammen, ist auf sie runtergekommen. Und guck mal, was die Bibel sagt. Wir sind doch ein Opfer für Gott. Von ihm auserwählt und von ihm angezündet. Um für ihn zu brennen, für ihn ein Wohlgeruch zu sein, eine Sache, an der er sich freut. Und es passiert nur durch die Befähigung, durch seinen Geist, der von ihm kommt und in uns eine Leidenschaft erweckt, uns ein Ziel in unserem Herzen drin erweckt, eine Richtung uns gibt. Da kann unser Leben zu einem Opfer werden, das ihm gefällt. Da kann eine Leidenschaft in uns drin erweckt werden. Da können Dinge in unserem Leben sich verändern. Schau doch mal, ein Feuer, das ändert einen Aggregatzustand von was. Da verändert sich was. Da wird was von was Festem zu was Gasförmigem. Und schau mal, was sich hier für Dinge verändern. Dinge, die Menschen unmöglich sind, sogar Steine verbrennen. Und ich glaube, das ist das, was Gott in unserem Leben denn machen will. Das in Bereichen, wo wir denken, das ist hoffnungslos, da kann nichts passieren. Da, wenn wirklich Gottes Feuer in uns reinkommt und brennen darf, dann lösen sich selbst Dinge auf, wo wir dachten, das ist fest zementiert, das kann sich nicht verändern. Aber da, wenn Gottes Feuer reinkommt und Gottes Leidenschaft in uns anfängt zu brennen, dann plötzlich brechen Mauern ein, die uneinreißbar für uns waren, für unser Auge. Und es steigt ein Rauch auf zu Gott, der ihn verehrt, der ein Wohlgeruch ist für ihn. Vielleicht findet ihr das Ende hart. Warum wurden jetzt die Propheten vom Baal abgeschlachtet? Aber das ist gut so, das ist wichtig, dass es passiert. Und wenn irgendwelches humanistisches Denken in dir drin da rebelliert, dann werf es raus. Das brauchst du nicht. Es ist gut, wenn 450 Leute umkommen, die ein ganzes Volk zur Sünde verführen. Und es ist gut, wenn in deinem Leben dann Dinge gestrichen werden, gecancelt werden, gelöscht werden, wenn du merkst, sie bringen dich immer wieder zum Sündigen. Dann ist es gut, wenn da klare Sache gemacht werden, die Sache wird abgeschnitten und sie darf dich nicht weiter verführen und ihre Stimme fängt an zu schweigen, für immer. Es ist gut, es ist richtig. Und auch das darf eine Frage sein. Welche Stimmen in deinem Leben sind präsent und leiten dich irgendwo hin und sprechen zu dir? Und welche Stimme bringt dich wohin? Und dann geh damit ganz klar um. Und lass nicht irgendwelche Stimmen, nicht irgendwelche Dinge im Leben, die dich immer wieder an den Punkt hinführen, wo du weißt, es ist nicht gut. Und der Genuss, der dabei rauskommt, ist für dich meistens auch noch im Moment. Vielleicht fühlt es sich für einen Moment gut an, denkst, oh ja, Und danach kommt das Gefühl von der Leere. Und du merkst, ah nee, doch nicht so gut. Ah, du probierst direkt wieder das nächste Mal. Weil immer wieder die Stimme kommt, weil immer wieder die Lüge einen Platz da bekommt. So wie im Sündenfall auch. Schau mal, das wäre wünschenswert, das wäre gut, da ist was Tolles drin. Du glaubst, du nimmst, du greifst zu, vergiftest dich wieder und wieder. Und Gott will uns wirklich in Begegnung mit ihm führen, dass solche Lügen ein Ende finden und dass Gott will uns nicht in einem Ding drin leben lassen, uns beherrschen zu müssen. Oh, ich muss mich so beherrschen, dass ich keine Pornos mehr konsumiere oder was auch immer tue. Gott will dein Herz verändern. Gott will dein Herz so verändern, dass ein Widerwille gegen Sünde im Herz entsteht. Und trotzdem, glaube ich, sind Glaubensschritte wichtig, Dinge abzuschneiden. Manchmal braucht es eine Zeit, sich von einer Lüge zu erholen, die man geglaubt hat, die immer wieder ihre Runden dreht in unserem Leben drin. Manchmal braucht es eine Zeit, manchmal braucht es eine Veränderung, einen praktischen Schritt, irgendwas zu löschen, irgendwas zu cutten, vielleicht einen Kontakt sogar zu einem Menschen zu trennen, wo man merkt, okay, da bringt mich immer wieder auf Gedanken und zieht mich runter in eine Richtung, wo nicht gut ist und zu merken, nee, ich muss mich umgeben. Weißt du, das ist ja mit Menschen, das ist immer so eine Sache. Manchmal reden wir uns das schön, Kontakt zu irgendwelchen Leuten, ja, ich sollte für die da sein und es ist ja wichtig. Ja, vielleicht ist es wichtig, aber dann bist du die Person, die in der Beziehung prägt und was reinbringt. Und dann ist nicht jedes Mal das Gleiche, wenn du dich mit der Person triffst, zieht es dich runter und bist du am Boden und brauchst erst eine ganze Zeit, dich wieder zu erholen, dass du überhaupt Gott wieder siehst, weil du so zugemüllt bist von jeglicher weltlicher Lüge und Unsinn. Dann ist vielleicht an der Zeit, die Beziehung zu cutten, weil du merkst, okay, du hast noch nicht den Standpunkt, dass du da drin was weitergeben kannst selber. Sondern ist erstmal Zeit für dich und Gott und er prägt dich. Und vielleicht ist danach wieder Zeit für die Beziehung und du kannst dort drin prägen, kannst was weitergeben, was gut ist. Und kannst dort eine Verantwortung übernehmen. Und es sind so viele verschiedene Punkte im Leben, wo konkret werden können. Und meistens sind nicht alle gleichzeitig dran. Selbst wenn es eine Sache gibt im Leben, wo ich weiß, okay, da wäre es jetzt mal wirklich dran, was zu handeln, mal wirklich was abzuschneiden. Ich tue eine Sache nur. Und das geht vielleicht, selbst wenn es eine schwierige Sache ist, geht vielleicht das ganze Jahr durch. Aber dann bin ich frei davon. Dann kommt das Nächste. Und das sind wir wieder in einem Ding drin, es ging zum Kindsein. Und was passiert dann weiter? Erst ist, glaube ich, die Freude da bei den meisten Menschen, die wirklich Jesus finden, die in der Wiedergeburt erleben. Da ist die Freude da, das Unmittelbare, das Lebendige. Und oft verschwindet es dann nach einer Weile. Und es irgendwie läuft so vor sich hin, alles Routine. Und ich glaube, oft ist das genau der Fall, wenn Gott uns vor den nächsten Schritt stellt, wo er sagt, schau mal, wir gehen jetzt gemeinsam dein Leben an. Wir bringen jetzt den Vorgarten um dein Haus in Schuss. Wir lassen das Chaos dort nicht länger stehen. Wir packen jetzt die Sache an. Schau mal, die Brombeerhecke da am Rand, die muss jetzt weg. Da gehen wir jetzt dran. Wir sagen, nee, die finde ich so toll, die will ich behalten. Vielleicht sagt Gott dann sogar, okay, lass mal die mal stehen, ist in Ordnung. Wir nehmen einen späteren Zeitpunkt dafür. Aber guck mal, da drüben, die Brennnesseln, dann machen wir die. Nein, die auch nicht. Die sind so angenehm zum Paarfuß durchlaufen oder was auch immer dich an denen festhält. So, und dann kommt das Nächste und das Nächste und überall, nein, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Und irgendwann sagt Gott, ja, und was denn sonst noch? Wie können wir jetzt weitergehen? Aber oft ist es noch nicht mal, dass es Gott Option A, B, C uns alle vorstellt und wir alle ab. Und oft bleibt Gott bei dem liegen und sagt, nee, die Brombeerhecke, das Nächste. Und ich bin geduldig, ich warte, bis du soweit bist und wir das aufräumen und dann können wir weiter. Du kriegst nicht einen Plan für dein Leben von A bis Anfang bis Ende, sondern du kriegst einen nächsten Schritt gezeigt. Wenn du den nicht gehen willst, dann ist es langweilig, dann drehst du dich im Kreis. Was passiert dann? Dann suchen wir uns Freude von außen und naja, irgendwie das mit Gott ist doch nicht so. Ja, wenn man nicht auf Gott hört, dann funktioniert die Beziehung auch nicht. Und wenn es nicht ein unmittelbares Hand-in-Hand-Gehen ist, und okay, was ist der nächste Schritt? Und das im Jetzt und im Hiersein und wir nur in die Zukunft wissen wollen und fern. Und dann passiert es oft, es wird alles zäh und naja, okay. Und dann gibt Gott uns vielleicht Versprechen, aber irgendwie reicht der Glaube nicht dazu, sich daran festzuhalten und sagen, ja, okay, vielleicht. Und das war damals so. Und über alles kommt irgendwie so eine graue Staubdecke drüber und versandet. Und nicht, das Leben ist nicht mehr spürbar. Ich glaube, da will Gott uns immer wieder zurückführen, wenn wir uns in irgendeinem Bereich verrennen und merken, okay, das ist irgendwie alles so grau, so verstaubt. Und wenn wir es zurückbringen zu dem hin, schau mal, hier ist der nächste Punkt, mein Kind, und da gehen wir weiter. Erstens mal kommt schon die Beziehung zurück, weil es wieder was Unmittelbares wird, weil du Gott erlebst. Weil du in einer Freundschaft drin lebst, in einem Miteinander. Erstmal kommt das zurück und dann sagt man, komm, jetzt nehme ich dich an die Hand, jetzt gehen wir den nächsten Schritt weiter und du wirst sehen, es wird gut. Ich glaube, so eine Unmittelbarkeit, die wird uns sehr helfen, wird uns sehr gut tun und weniger uns auf unseren Verstand verlassen und das, was wir alles gehört haben. Das ist ein weiterer Punkt, wir hören so viel Wahrheit und sehen oft so wenig in unserem Leben drin und dann trennt sich das irgendwann. Dann ist die Wahrheit irgend so eine Theorie, die sich für sich ist und wir nicken das intellektuell ab. Ja, wird schon stimmen. Aber in unserem Herz ist überhaupt nichts, was damit resoniert oder was anfangen kann. Und es ist komplett getrennt. Unser Leben läuft irgendwie vor sich hin, in einem Dunkeln, in einem Grauen. Das sind ein paar hoffnungsvolle Verheißungen, wo wir denken, so, ja, das stimmt schon, aber irgendwie das beides kommt nicht zusammen. Da will Gott wieder zurück an den Punkt, wo sich die Weggabelung getrennt hat und sagen, schau mal, ich bin so, wie ich bin. Ich bleibe da, der ich bin. Ich verändere mich nicht. Und wir gehen zusammen in Freundschaft den Weg und es wird gut. Vater, ich danke dir, dass das dein Wunsch ist, dass du mit uns Beziehung haben möchtest, dass du wirklich unser Gott sein möchtest, dass du der sein möchtest, der über allem in unserem Leben drüber thront und regiert. Und Vater, ich danke dir, dass da drin eine so unfassbare Schönheit liegt. Ich kann es irgendwie schmecken, ich kann ein bisschen was erkennen davon, aber bei weitem kann ich es noch nicht erfassen. Und das wünsche ich mir aber, das tiefer kennenzulernen. Welche Schönheit, welches Geschenk im Gehorsam drin liegt, mit dir Hand in Hand zu gehen und die Sorgen, die mich beschäftigen, loszulassen, in deine Hand zu werfen und in deinem Frieden leben zu können, Tag für Tag. Und ich danke dir, das ist das, was dein Wort sagt, wie dein Wort uns erklärt, wie du Beziehung mit uns leben möchtest und dein Wort ist Wahrheit. Und deswegen, ich möchte auf der Grundlage meinen nächsten Schritt gehen, den du vor mich hinlegst. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen hier drin, dass er wirklich zum Kindsein zurückkehren können, wo das verloren gegangen ist und einfach mit dir Hand in Hand laufen und mit einer Freude und mit einer Leichtigkeit das Haus erkunden, das du uns geschenkt hast, das Vaterhaus, in dem wir leben dürfen, in dem wir Versorgung haben, in dem alles, was dein ist, unser ist und wo wir in der allerbesten Versorgung leben können. Ich danke dir, dass du so gut bist, dass du so überreich beschenkst und ich danke dir für deinen Geist, weil der menschliche Verstand ist dermaßen ungeeignet, das zu erfassen, aber in deinem Geist wünsche ich mir, das tiefer zu sehen, für mich, für jeden Einzelnen hier und ich danke dir, dass das dein Weg ist, den du mit uns gehen möchtest. Und ich danke dir, dass kein Schritt zu groß ist, kein Weg zu weit ist. Kein Schmerz zu groß ist, was loszulassen, wo nicht du so viel mehr an Versorgung, an Güte uns zeigen wirst und schenken wirst, wenn wir mit dir Hand in Hand gehen. Ich danke dir dafür. Du bist so, so gut. Amen.